Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Niko Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib und wir haben heute ein sehr spannendes und sehr grundlegendes Thema uns vorgenommen, und zwar Sport und Positionierung. Hi Nina.
Hallo Nika. Hi. Guten Morgen.
Morgen, genau. Es ist ja ein sehr aktuelles Thema wieder mal, wahrscheinlich auch ein bisschen aufregend für dich und für dein Haus, weil ihr letztens, in den letzten Tagen, eine spannende und wichtige Positionierung rausgebracht bzw. aktualisiert habt. Und da bin ich wirklich gespannt, was da so dazu geführt hat, das herauszugeben und vielleicht auch, was passiert ist in den letzten Tagen und Wochen drumherum. Mhm. Von daher ist es ein Thema, das sich auch schon wieder gut anschließt an die Themen, die wir in den letzten Folgen hatten. Vielleicht eine andere Art und Weise mit extremistischen Umtrieben und antidemokratischem Verhalten umzugehen, als wir es jetzt bisher besprochen haben. Von daher sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, unser Portfolio noch weiter zu vergrößern zu dem Thema. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, total. Also es ist natürlich anschlussfähig an vor allen Dingen die Folgen mit Robert Klaus und Richard Gebhardt im Herbst letzten Jahres und in diesem Jahr auch zum Beispiel zu diesem ganzen, also die Folge zu dem ganzen Thema antidemokratische Handlungen und Haltungen. Da kann ich gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, inwiefern das wirklich sehr, sehr eng verwoben ist, die Positionierung und die Inhalte, die wir dort besprochen haben. Aber ja, genau, das ist auf jeden Fall etwas, was, also wäre ja auch komisch, wenn es nicht damit zusammenhängen würde. Aber nicht nur wir positionieren uns gerade, sondern andere haben sich auch positioniert. Ich habe jetzt nur so am Rande mitbekommen, in Würzburg war ja der Katholikentag. Und da gab es auch viele Debatten rund um die Frage des Umgangs mit zum Beispiel der AfD und auch andere Positionierungen, zum Beispiel durch die Wirtschaft, habe ich in der letzten Zeit gesehen, haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Nico. Ich glaube, Balsen und Rossmann, also so große Wirtschaftsunternehmen, wo sich auch die Führungskräfte nach außen hin klar positionieren und eine ja mögliche Regierungen, zum Beispiel der AfD in Sachsen-Anhalt, problematisieren aus ihrer Sicht.
Genau, und die Positionierungen drehen sich ja um Rechtsextremismus in der Regel und häufig in letzter Zeit natürlich, auch um antidemokratisches Verhalten. Auch diese Worte werden ja genannt. Mhm. So ein bisschen das Gefühl, dass es gerade en vogue, alle diese ganzen Einigungen nochmal hervorzuholen. Ich erlebte ja oft auch im Sport, wenn wir dann so über Werte und Ähnliches sprechen wollten, dass viele sagten, ja, naja, das ist doch klar. Mhm. Das wissen wir doch. Wozu müssen wir das denn aufschreiben? Mhm. Das hat sich verändert, oder? Wie siehst du das?
Jein. Also ich glaube, also ich kann ja nicht für den ganzen Sport sprechen, aber das, was ich jetzt so beobachte, ist, dass es unterschiedliche, also dass es eine Unterschiedlichkeiten gibt im Sport weiterhin, dass es immer noch Sportvereine gibt, die sich ja eher als unpolitisch fühlen, definieren, die sehr fokussiert sind auf die Frage des Sporttreibens und andere gesellschaftspolitische Fragen eher versuchen auszublenden. Ich glaube ja immer, dass das nicht wirklich funktioniert, so, weil irgendwann kommen Themen und dann muss man damit umgehen als Verein. Also wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen, Zukunft des Ehrenamts, Vorstände, die alt werden, Frage von Sponsoring und wen wollen wir nicht, Mitgliedergewinnung, junge Menschen, die mitsprechen wollen oder sollten. Also all solche Themen sind ja Themen, die Sportvereine dann doch umtreiben und dann sind es gesellschaftspolitische Themen. Das wissen wir ja, dass es diese ganze Mehr von der Neutralität des Sports, also gesellschaftspolitischen Neutralität, des Sports. Aber ich merke auch, dass einige Vereine, die sich mit dem Thema befassen, viel stärker einen Druck spüren. Also ich spreche dann meistens tatsächlich mit Vereins- oder Kreissportbünden bei meinen Vorträgen, die ich halte, die natürlich schon ein Grundinteresse haben, die einen Grund haben, zum Beispiel zu ja, Vorträgen zur parteipolitischen Neutralität und vereinsständigem Verhalten zu kommen. Aber die, die dann da sind, sind schon sozusagen viel stärker sensibilisiert, als ich das vor 3, 4, 5 Jahren erlebt habe. Da waren die Menschen eher so interessiert. Und jetzt sind sie alarmiert, würde ich jetzt so sagen. Sie fühlen wirklich eine Betroffenheit, also eine eigene Unsicherheit. Es ist nicht nur so ein allgemeines Interesse daran, das Thema zu bearbeiten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das ist der Unterschied, den ich gerade so spüre in der Breite, wobei ich ja, wie gesagt, auch immer so kleine Einblicke habe hier und da. Und würde mich auch interessieren, diejenigen, die zuhören, ob sie das so bestätigen würden, diese Beobachtung, dass sich da Sachen ändern, ja, Bedarfe ändern.
Spannend. Das ist ja oft anekdotisch, was man so miterlebt im eigenen Tun und Handeln. Genau. Ich kann noch mal ergänzen, wir sind jetzt schon im Sport und wir gehen auch gleich wieder zurück in den Sport. Was ich auch jetzt mit einem Blick über den Sport hinaus erlebe, ist, dass auch kommunale Vertretungen, Verwaltungen auch sehr stark darüber nachdenken, wie gehen wir damit um, wenn Menschen in Entscheidungspositionen kommen, die die Demokratie ablehnen. Und ich erlebe das so in diesem ganzen Kontext, dass viele Organisationen sich Gedanken machen, wie können wir dann unsere Menschen stützen, damit sie damit gute Umgangsformen finden und dem auch entgegen sich setzen können, aber zumindest auf jeden Fall zu überlegen, wie positionieren wir uns eigentlich auch zu Themen wie antidemokratischen Tendenzen und so weiter. Es gibt zum Beispiel einen Verein, der heißt Verwaltung für Demokratie e.V. Der setzt sich ganz dezidiert damit auseinander. Finde ich super spannend, würden wir auch in den Shownotes verlinken, weil die auch Praxismaterialien entwickelt haben, auch zusammen mit JuristInnen, auch das Thema der Neutralität sich nochmal angeschaut haben. Da sind natürlich Sachen, die sind auf die Fragestellung so ein bisschen wie bei eurem Papier zum Thema Neutralität. Die Fragestellung kam aus dem Sport, aber die Antworten lassen sich schon übertragen.
Zum Teil jedenfalls. Also weil Verwaltungen eine andere
Genau.
Neutralitätsform auch also quasi beachten müssen, also verfassungsrechtliche Prinzipien der Neutralität, die viel weitergehender sind als Sportvereine. Und das ist aber das Spannende, quasi, wenn du sagst, ich gehe jetzt weg vom Sport, stimmt ja, Verwaltung ist jetzt erstmal kein Sport, aber Sportvereine, also auch die Vereinsebene, ist ganz eng immer wieder in Kontakt mit kommunalen Strukturen. Also ob es eigene Räumlichkeiten sind, also nicht eigene, aber die, wo Sport getrieben wird oder wo Versammlungen durchgeführt werden, das sind ja oft auch kommunale Räumlichkeiten, kommunale Orte. Und wenn sie wirklich von der Kommune sind, und nur angemietet werden, beispielsweise, dann müssen auch Sportvereine, wenn sie Veranstaltungen organisieren, die verfassungsrechtlichen Prinzipien der Neutralität beachten, die wie gesagt weitergehender sind und wo es eben auch schon Urteilssprüche gab in der Vergangenheit. Also die Stadt Essen beispielsweise wollte die Grugerhalle nicht an die AfD vermieten. Das ist gescheitert, weil eben verfassungsrechtlich die Chancengleichheit von Parteien gewahrt werden muss. Oder es gibt auch, glaube ich, ist noch nicht ein finales Urteil gesprochen. Ein Verfahren zwischen AfD und der Stadt Nürnberg. Die Stadt Nürnberg ist in einem Bündnis gegen rechts und hat sich da mit dem Bündnis zusammen sehr positioniert öffentlich. Und da ist die Frage, durfte sie das in dem Rahmen des Bündnisses? Und das sind schon auch wieder Fragen, wo eben Sportvereine oder zivilgesellschaftliche Organisationen allgemein eben sehr eng in Kontakt kommen mit den Überlegungen, die Verwaltungen auch haben. Abgesehen davon, dass das natürlich andere Fragen noch antippt, wie Vorbilder, Kommunikationsräume und so weiter und so fort. Also das ist für Bürgerinnen und Bürger natürlich hochrelevant, dass sich auch Verwaltungen damit auseinandersetzen, aber auch für Sportvereine direkt in dem Kontext.
Total, genau, absolut. Und gleichzeitig in der inhaltlichen Auseinandersetzung, der Argumentationsstruktur, die dann auch gelegt wird, warum kann man sich positionieren, gibt es dann doch schon auch Überschneidungen und einfach inhaltlich wertvoll ist, dass einem sozusagen den eigenen Kosmos ein bisschen erweitert, indem man dann über das Thema nachdenkt. Aber klar, die Ergänzung von dir stimmt natürlich. Das sind andere Neutralitätsgebote, die da gelten.
Ja, der rechtliche Rahmen ist etwas anders, aber die inhaltliche Herleitung kann sehr ähnlich sein.
Richtig. Und jetzt sagt doch mal, jetzt habt ihr euch ja irgendwie auf den Weg gemacht, diese Positionierung zu überarbeiten. Das ist ja jetzt auch wahrscheinlich nicht so ein Zuckerschlecken, sondern das ist ja mit viel Arbeit verbunden. Warum denn gerade jetzt?
Ich würde sagen, das ist, hat sich organisch ergeben und auch wieder nicht. In diesen beiden Antworten steckt wahrscheinlich die Wahrheit drin. Wir haben ja 2020 uns bereits positioniert und zwei wussten in den letzten Jahren, dass eine Positionierung natürlich auch immer wieder geprüft werden muss und geschaut werden muss, ist diese Position auch weiterhin vollständig, tragfähig, passt sie zu unseren Vorstellungen des Umgangs mit antidemokratischen Parteien, Gruppierungen und AkteurInnen oder hat sich auch allgemein etwas geändert? Das heißt, wir haben uns die Positionierung immer mal wieder vorgenommen und sie hat uns auch im Alltag geholfen. Also sie war jetzt nicht nur so ein Papier, was man einmal schreibt und dann gab es eine Positionierung, also quasi Öffentlichkeitsarbeit, sondern sie hat uns schon auch im Praktischen immer wieder geholfen und wir haben sie hervorgenommen. Das heißt also, es gab nicht unbedingt einen strukturierten, aber einen regelmäßigen Prüfungsprozess durch uns. Und wir haben dann ja, und das wissen die HörerInnen, die regelmäßig zuhören und einschalten, wir haben ja ein Gutachten von Richard Gebhardt auch überarbeiten lassen, im letztes Jahr auch veröffentlicht. Da ging es dann um quasi die umkämpften Werte des Sportes, so heißt der Titel, also um Sportpolitik der AfD. Und auch im Rahmen dieser Überarbeitung haben wir gesagt, wir gucken uns noch mal an, ob das, was jetzt aktuell herausgefunden ist, wurde durch Richard Gebhardt und auch überarbeitet worden ist in seinem Gutachten, ob es da dann auch sozusagen Auswirkungen auf so eine Positionierung hätte. Gibt es da Erkenntnisse, die da vielleicht noch nicht enthalten sind? Und so haben wir dann im letzten Jahr, Anfang des Jahres, einen tiefergehenden Prüfungsprozess gestartet. Und der Vorstand des DOSB, wo ja auch die Deutsche Sportjugend ein Teil ist, hat eine Kompetenzgruppe ins Leben gerufen, die geschäftsbereichsübergreifend agiert, also wo auch die Jugend dabei ist, aber eben auch andere Geschäftsbereiche des DOSB. Und diese Kompetenzgruppe hat den Auftrag bekommen, mit der Einsetzung auch diese Prüfung weiter voranzutreiben. Das heißt, nicht direkt eine Überarbeitung, sondern eine Prüfung. Und dann haben wir geprüft und haben gesagt, ja, es braucht noch mal eine Überarbeitung. Und lange Rede, kurzer Sinn, so eine Überarbeitung hat eine gewisse Prozessdauer und jetzt sind wir jetzt gelandet. Aber natürlich ist das jetzt alles nicht im luftleeren Raum passiert, sondern eben auch mit den gesellschaftspolitischen Debatten der letzten 3 Jahre, würde ich jetzt mal verstärkt sagen, mit den Korrektivrecherchen und all den Themen, die wir jetzt hatten in den letzten Jahren und eben auch mit Wahlergebnissen der AfD beispielsweise oder eben auch den verschiedenen Wahlen, die jetzt anstehen in diesem Jahr und also schon stattgefunden haben. Und das ist sozusagen, ne, dieses einerseits organische seit dem letzten Jahr, dass wir da gestartet sind in diesem Prozess, aber auch andererseits eine bewusste Entscheidung, das jetzt im Mai zwischen die Wahlen zu legen.
Das hast du es ja angedeutet, also die gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich veränderten Lagen, die wir gerade erleben, die Verunsicherung, du hast es am Anfang ja auch selbst so benannt, immer höher werdende Gefahr auch, dass demokratische Institutionen und auch ganze Demokratien kippen, wie wir es vielleicht gerade auch in den USA erleben. Das hat auch damit reingespielt, dass ihr euch nochmal vertieft damit beschäftigt habt.
Ja, also, dass wir zum Beispiel Richard Gebhardt den Auftrag gegeben haben, das Gutachten nochmal zu überarbeiten, das war ja auch sozusagen eine Erkenntnis, dass sich etwas ändert gerade, nochmal verschärft, und deshalb eine strukturiertere Bearbeitung des Themas notwendig ist. In diesem ganzen Kontext ist ja auch die Stelle Referentin Demokratieförderung im DOSB installiert worden. Also es sind schon Also diese verschiedenen Schrittigkeiten, die wir durchnehmen, sind nicht im luftleeren Raum, sondern in diesen ganzen gesellschaftlichen Debatten in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Also wir wissen ja auch, Ungarn, jetzt gab es sozusagen die Wahl, dass Orbán eben die Mehrheit verloren hat, sehr deutlich verloren hat. Aber da haben wir lange hingeguckt, auch genauso auch Österreich, Polen, in die USA. Es treibt uns natürlich um, wenn wir nach Frankreich gucken oder nach Großbritannien. Wilders in den Niederlanden in den letzten Jahren. Also es ist ja nicht nur, dass es in Deutschland diese Debatten gibt, sondern allgemein gesellschaftspolitisch in vielen Regionen in Europa und in den USA. Und das alles zusammen hat uns schon noch mal klar gemacht, dass wir strukturiert mit dem Thema weiter uns auseinandersetzen müssen. Und auch in den letzten Jahren, wir haben die erste Positionierung 2020 veröffentlicht im Sommer und in dieser Zeit, aber eben auch danach, diese ganzen Fragestellungen rund um die Corona-Pandemie, also Covid-19-Pandemie, da hat sich ja auch gesellschaftspolitisch in Deutschland einiges verschoben. Stimmen, die lauter geworden sind, andere Gruppen, die stärker geworden sind. Und dann aber auch nochmal rund um den Hamas-Terrorangriff in Israel 2023 im Herbst. Und auch das, haben sich Stimmungen verändert. Und das ist alles auch ein Grund, warum es wichtig ist, da nochmal auf Grundlagenpapiere zu schauen und zu gucken, ist man gut aufgestellt oder braucht es noch etwas anderes?
Ja, wichtig. Und wir erleben das ja gerade, dass wir in Zeiten von multiplen Krisen und immer multipler werdenden Krisen gefühlt uns bewegen und dass das natürlich auch einen Effekt hat auf Dinge, die vor 5 Jahren erarbeitet wurden, dass sie dann überarbeitet werden müssen, um aktuell zu bleiben, sehr relevant. Sag mal, diese Positionierung, die ist ja jetzt aus einer Arbeitsgruppe oder einer Kompetenzgruppe, wie du sie benannt hast, auf hauptberuflicher Ebene erarbeitet worden. Der Vorstand und auch das Präsidium haben wahrscheinlich auch mitgearbeitet. Das heißt, alle Gremien im DUSB waren mit dabei, aber für wen gilt die denn jetzt eigentlich?
Ja, Gremien im DUSB und in der deutschen Sportjugend. Die deutsche Sportjugend ist ja ein Jugendverband, der auch eigenständig ist und eigenen ehrenamtlichen Vorstand beispielsweise hat. Und das ist auch zum Beispiel ein Gremium gewesen, was diese Positionierung nachher verabschiedet hat. Aber eben auch DSJ und DUSB, Hauptamt und Ehrenamt haben auch daran gewirkt. Das ist jetzt sozusagen die Gruppe gewesen, die hauptsächlich involviert war. Die Positionierung ist erstmal eine Positionierung von der Deutschen Sportjugend und dem Deutschen Olympischen Sportbund für die Deutsche Sportjugend und den Deutschen Olympischen Sportbund. Das heißt also als Dachverband formulierte Positionierung in dem Wissen, dass wir natürlich Dachverband sind oder Dachverbände sind für den Jugend- und den Erwachsenensport. Und das heißt, dass wir natürlich als Dachverbände auch die allgemeine Lage in Deutschland im Bereich Sport und darüber hinaus im Blick haben. Aber die Positionierung selber, vor allen Dingen der erste Anhang, das sind die Maßnahmen, die wir formuliert haben, die sehr konkret sind. Diese Maßnahmen, die beziehen sich ganz klar auf die Gremien von DSJ und DOSB und auf die Geschäftsstellen. Das heißt also, es hat natürlich eine Wirkung über die Geschäftsstellen und die Gremien hinaus. Und das hoffen wir auch und das glauben wir auch. Und wir haben auch entsprechend allgemein auch am Anfang formuliert. Aber wenn es dann in die Maßnahmen reingeht, dann ist es ganz klar, Maßnahmen, die für die Geschäftsstellen und für die Gremien dieser beiden Organisationen gilt.
Also die Idee ist erstmal nicht, dass alle Sportvereine sich jetzt sofort an diese Positionierung halten müssen, sondern es ist eine Positionierung, die sich auf euren Verband und eure Verbände beziehen.
Nico, du bist doch selber lange, lange im Sport gewesen und ich glaube auch noch im Vorstand von einem großen Verein, Sportverein. Du weißt doch, dass das nicht funktioniert. Und dass es auch sogar demokratisch gut ist, auch wenn die Wünsche manchmal anders sind. Aber das ist ja gut, dass jede einzelne Organisation eigenständig ist und jeder Verein für sich selber überlegt, was der Verein macht und Verband genauso. Also das ist nicht bindend, überhaupt nicht. Und das ist auch nicht der Gedanke gewesen, auch kein heimlicher sozusagen, sondern bindend ist es für die Geschäftsstelle von DSJ und DOSB, also die beiden Geschäftsstellen, und für die Gremien jeweils. Aber natürlich ist es schon so, dass wir in der Vergangenheit erlebt haben, und das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, es ist aber gar nicht unsere Zielsetzung, aber unsere Hoffnung, das ist ja noch ein bisschen was anderes. In der Vergangenheit haben wir erlebt, dass einige Verbände, denen wir uns positioniert haben, sich selber auch positioniert haben und sich zum Teil auch an unserer Positionierung orientiert haben. Das muss keiner, aber wenn das eine Hilfestellung ist, dann ist das doch super. Und teilweise sind Verbände auch weiter gegangen, als wir es damals waren, haben beispielsweise Organisationen schon benannt. Das haben wir jetzt erst gemacht. Aber genau, also insofern könnten wir uns vorstellen, dass diese Positionierung doch eine Wirkung hat, auch in den allgemeinen, breiteren organisierten Sport, in dem zum Beispiel Sportverbände, die selber gerade bei der Positionierungserarbeitung sind, da weiß ich, dass das auch einige machen, dass sie sich das zumindest noch mal daneben gelegt haben und geschaut haben, passt es nicht? Müssen wir vielleicht bei uns noch mal was ergänzen oder wollen wir das? Oder die jetzt halt eben auch noch mal motiviert sind, ihre eigene Positionierung, die sie vor ein paar Jahren veröffentlicht haben, formuliert haben, selber noch mal zu prüfen oder vielleicht selber noch mal selber eine zu schreiben. Und das wäre doch schön. Also wenn andere Sportorganisationen, Mitgliedsorganisationen oder Vereine oder Sportbünde sich da nochmal durch motiviert sehen, im positiven Sinne, sich mit dem Thema zu beschäftigen und selber nochmal zu prüfen, was brauchen wir als Organisation, wie sollte das aussehen, hilft uns das nicht. Das ist, glaube ich, mein Wunsch, den ich habe, oder die Hoffnung. Ob das dann passieren wird, werden wir in den nächsten Wochen sehen.
Ja, und trotzdem, auch wenn du meine Frage jetzt so ein bisschen gedisst hast, aber ich finde, die ist trotzdem sehr relevant, weil also erstens ist diese Wahrnehmung ja häufig da, Dachverbände machen etwas oder die da oben, ich mach's mal spitz, machen etwas und dann, das wird den Menschen aufgedrückt. So, und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, das noch einmal, und das macht ihr ja auch tatsächlich immer wieder, auch in eurer Öffentlichkeitsarbeit klarzumachen. Erstmal ist es ein Papier, das eure beiden Verbände betrifft. Die natürlich, dieses Papier hat eine Außenwirkung, das ist ja auch vollkommen klar. Das ist genauso mit, wenn gewisse Trainingsmethoden von euch vorgeschlagen werden würden, hätte das auch eine Außenwirkung, weil dann natürlich sich andere Verbände damit beschäftigen würden. Also von daher ist es, glaube ich, trotzdem wichtig zu wissen, diese Außenwirkung ist da, aber für alle, die da so ein bisschen zweiflerisch unterwegs sind, ist es, glaube ich, auch relevant zu hören, dass es jetzt erstmal kein übergestülptes Konstrukt ist, das für alle Vereine verbindlich gelten würde. So. Und die Fragen kriegst du ja übrigens auch von JournalistInnen gestellt,
Ja,
vielleicht in
voll.
etwas anderer Art und Weise.
Ja, gar nicht so. Also ich bin interviewt worden von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort gab es die Frage, ob das ein Programm ist. Und da habe ich dann sehr klar erstmal erläutert, dass es kein Programm ist, sondern dass es eine Positionierung von uns ist. Also deine Frage ist total relevant, weil es die Vorstellung gibt, vielleicht auch innerhalb der eigenen Organisation, nicht, dass es durchregiert werden kann, aber zumindestens, dass da ein Druck aufgebaut wird und dass was gemacht werden muss oder so etwas. Aber das wollen wir dezidiert nicht. Was wir schon gemacht haben, ist in der Positionierung anzuerkennen, dass es andere Herausforderungen gibt als Dachverband, als zum Beispiel Verein vor Ort. Und das haben wir schon formuliert, weil uns das wichtig war, um genau das nochmal deutlich zu machen. Aber wir haben dann auch an anderen Stellen sehr klar formuliert, für wen gilt es. Und da sind dann die Gremien und die Geschäftsstellen von uns erwähnt worden. Aber ich habe auch eine Frage an dich, Nico. Du bist ja im Verein, Sportverein aktiv. Gibt es da eine Form von Positionierung des Vereins? Also ich meine gar nicht vielleicht so ein großes Positionspapier. Das muss ja auf Vereinsebene gar nicht so passen. Vereine arbeiten da ja ganz oft anders, wobei zum Beispiel ein großer, sehr großer Verein in Frankfurt, Eintracht Frankfurt, schon 2017 mit Fischer, mit dem damaligen Präsidenten, sich sehr klar öffentlich positioniert hat. Aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Verein und mit einer anderen Öffentlichkeitswirkung. Aber ja, Frage, habt ihr euch in irgendeiner Form positioniert schon als Verein?
Wir haben kein eigenes Positionspapier entwickelt. Wir haben ein Leitbild, ein internes. Und wir haben uns auch an so Demokratieinitiativen vor Ort immer mal wieder angeschlossen. Tatsächlich hatten wir auch mal eine Situation in der Vorstandsarbeit, wo wir auf euer Positionspapier und das dann vom Landessportbund Hessen angepasste Positionspapier nicht nur drauf geschaut haben, sondern tatsächlich es auch genutzt haben, um für uns Handlungssicherheit zu gewinnen. Also ich bin sozusagen bekehrt und finde es gut, wenn es diese Papiere gibt, weil die tatsächlich dann ermöglichen, handlungssicher zu werden in der Auseinandersetzung und auch in dem Verständnis, dass es natürlich kein bindendes Papier ist, aber immer noch vom Dachverband beschlossen ist, also auch eine Wirkung hat, die sich nach unten tragen lässt, wenn man der Argumentation folgt. Im besten Fall entwickelt vielleicht jeder Verein eine eigene Positionierung oder übernimmt tatsächlich in einer Art und Weise die Positionierung, die ihr erarbeitet habt zum Beispiel. Das könnte auch eine Option sein. Ich würde aber jetzt gerne, jetzt haben wir ja viel über Funktionen und Ziele und auch so das Außen gesprochen. Vielleicht haben wir jetzt noch mal so ein paar Minuten Zeit, um einfach mal kurz rein zu zoomen in das Positionspapier und vielleicht auch mit dem Blick darauf, was ihr jetzt besonders verändert und fokussiert habt in der Aktualisierung. Vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben.
Also auch da erstmal vielleicht ganz kurz noch eine Formalia. In der die ursprüngliche Positionierung 2020 war auch schon eine Positionierung von Deutscher Sportjugend und DOSB, also eine gemeinsame Positionierung. Wir haben dann in der Positionierung aber ein bisschen unterschiedliche Maßnahmen abgeleitet für DOSB und DSJ. Und es war, sagen wir mal, kein so ein einfach lesbares Dokument, weil sich viel gedoppelt hat und so weiter. Und wir haben uns das auch kritisch angeschaut und uns entschieden, dass das Positionspapier dieses Mal ein Kernpapier ist, wo quasi die inhaltliche Ableitung nachzulesen ist und dass es zwei Anhänge gibt. Ein Anhang ist eine gemeinsame Formulierung der Maßnahmen und Handlungsprämissen. Das heißt, da haben wir das auch von zwei Ausformulierungen in eine reingebracht und das aber auch ausgegliedert als Anhang, damit die Kernpositionierung, sagen wir mal, prägnanter und einfacher zu lesen ist. Und der zweite Punkt, der ist neu gewesen, jetzt, wir haben einen Begriff definieren lassen. Und zwar antidemokratische Handlungen und Haltungen, so wie der Titel unserer Podcast-Folge im Anfang des Jahres. Und das haben wir gemacht. Ich glaube, da haben wir auch in der Podcast-Folge schon drüber gesprochen, weil der Begriff antidemokratisch auch bei der Positionierung jetzt zentral war. Also die Positionierung ist eine Haltung, sozusagen eine Positionierung zum Umgang mit antidemokratischen und menschenfeindlichen Gruppierungen, Parteien und AkteurInnen. Und dieser Begriff des Antidemokratischen ist also zentral. Und wir wissen, das haben wir auch in der Folge damals besprochen, dass auch zum Beispiel Antidemokratinnen und Antidemokraten, so wie wir sie bezeichnen würden, selber von sich behaupten, sie sind die größten Demokratinnen. Sie haben aber andere Vorstellungen von Demokratie. Und wir haben mit dieser Begriffserläuterung ein Papier geschaffen, das wahrscheinlich nicht für den Mainstream, für alle quasi so super interessant ist, aber für diejenigen, die sich inhaltlich etwas tiefer damit beschäftigen, und auch in der Wirkung, hoffen wir, hart auf hart kommt, dass wir dann noch präziser sind, nämlich zu wissen, wofür stehen wir als DSJ und DOSB in Bezug auf Demokratie, was sind Grundprinzipien. Und da sind zum Beispiel eben auch diese Frage von Menschenrechten oder eben Minderheitenrechten sind bei uns schon auch definiert und grundlegend, Antidiskriminierung, Antirassismus und so weiter. Und dass das eben auch von uns so verstanden wird, dass das zur liberalen Demokratie dazugehört und eben nicht eine aus unserer Sicht Demokratie-Light-Version, wo viele Dinge sozusagen rausgenommen werden und nur noch das genutzt wird, was bequem ist für die Umsetzung von autoritären Herrschaftsideen. Und das haben wir ausformuliert in diesem dritten Dokument, also in dem Anhang 2. Und das ist neu. Das hatten wir vorher noch nicht. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, die Struktur, wie sie jetzt angelegt ist. In der eigentlichen Positionierung, in diesem Kerntext, den wir jetzt ausgegliedert haben oder komprimiert haben, nochmal fokussiert haben, da ist, würde ich zentral sagen, dass wir uns auf die aktuellen gesellschaftlichen Phänomene, die besonders den Sport umtreiben, nochmal stärker konzentriert haben, das versucht haben, auch in sehr deutlich zu machen, was ist im organisierten Sport gerade besonders das Thema und haben da auch Beispiele angeführt. Und da gilt zum Beispiel auch das ganze Feld von Antisemitismus. Da sind insbesondere Maccabi-Vereine betroffen, aber es muss nicht zwingend nur so sein. Und da ist gerade seit dem 7. Oktober 2023 gab es noch mal deutlichere Verschiebungen, gerade für Maccabi-Vereine. Da gibt es jetzt auch eine neue Studie von Lasse Müller, die eine Studie, die da schon vor einigen Jahren durchgeführt worden ist, nochmal ergänzt und zeigt, wird jetzt demnächst veröffentlicht, und die zeigt, dass sozusagen die Furcht von Maccabi-Vereinsmitgliedern vor Übergriffen deutlicher gestiegen ist und das Vertrauen, dass nichts passiert, zum Beispiel gesunken ist. Und das sind alles eben ja Beispiele, die wir auch noch mal sehr genau benannt haben. Das ist auch neu. Und ein Kern, der neu ist, ist bei uns neu. Andere Verbände haben das schon zum Teil früher gemacht, ist, dass wir wirklich auch Organisationen benannt haben. Das heißt also nicht nur allgemein das Phänomen beschrieben haben, wie wir das auch schon 2020 gemacht haben, sondern auch Organisationen benannt haben mit dem Namen so. Und das ist auch etwas, was sicherlich neu ist. Und wir haben die Bandbreite auch noch mal verdeutlicht. Also wir hatten immer schon über Antidemokratisches gesprochen, auch 2020 schon. Und auch in der Folge, in der Anwendung der Positionierung hatten wir auch Fälle, da ging es nicht nur um Rechtsextremismus und Sport, auch wenn das für uns weiterhin die zentrale Herausforderung ist im Sport. Das ist auch sehr deutlich gemacht. Also das ist keine Änderung sozusagen zu 2020, sondern eher nochmal eine Verstärkung, dass wir sagen, es ist weiterhin und noch viel mehr die große Herausforderung. Aber wir haben uns halt eben auch angeschaut, welche anderen Phänomene dann auch auftauchen, verstärkt. Und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dass das Antidemokratische weiter definiert wird, nicht nur als Rechtsextremismus, und haben wir auch in der Vergangenheit schon mal anwenden können. Also zum Beispiel in dem Fall der DITIB-Bundesorganisation. Das haben wir da sozusagen auch nutzen können. Also es geht nicht immer nur um deutschen Rechtsextremismus, um es jetzt mal so zu benennen.
Ich finde das auch wichtig, dass ihr dieses Portfolio in der Benennung nochmal erweitert habt, weil das, glaube ich, schon auch anerkennt, es gibt weitere und gefährliche und wirklich Demokratie angreifende Bewegungen, Institutionen, Vereinigungen, die sich auch auf den Sport beziehen und auch dort natürlich, weil alle Menschen, die in der Gesellschaft sind, sind auch irgendwie im Sport, alle Menschengruppen sozusagen. Und gleichzeitig liest man schon sehr stark heraus, was ihr als die relevanteste Gefährdung auch anerkennt und seht. Von daher finde ich das für mich als sozusagen Konsumenten dieser Positionierung, als Mensch, der dann da drin Handlungssicherheit findet, auch hilfreich zu wissen, okay, es ist leider muss man das natürlich sagen, es ist eben breit und auf verschiedene Art und Weisen wird die Demokratie angegriffen. Aber ich finde mich dann da wieder, weil ich vielleicht gibt es ja auch Menschen, die den Rechtsextremismus nicht so stark als problematisch wahrnehmen und dann auch trotzdem von der Positionierung profitieren können, weil sie erkennen, da gibt es Verknüpfungen in der antidemokratischen Grundhaltung dieser Bewegungen.
Genau, das ist die Klammer, total richtig. Und wir haben versucht, und das ist in der Positionierung nicht ganz einfach, weil es ja doch ein Kondensat ist. Also es soll ja jetzt auch keine wissenschaftliche Abhandlung von 100 Seiten sein, die man dazu sonst eigentlich schreiben müsste, sondern es soll ja eigentlich ein sehr konzentriertes Papier sein. Und wir haben versucht, auch ein bisschen zu differenzieren, soweit es uns eben dann in diesem Format ging, dass es eben auch unterschiedliche Antworten braucht. Also und auch die Phänomene sind auch unterschiedlich in der Alltäglichkeit und in der Verbreitung. Aber zum Beispiel die Grauen Wölfe als sozusagen rechtsextreme Organisation eigentlich aus der Türkei, aber eben hier auch mit wiederzufinden in Deutschland. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch aufgenommen haben. Und da braucht es andere Antworten als beim Umgang mit der AfD oder bei dem Umgang mit Antisemitismus, wo man dann auch wieder differenzieren muss, wo kommt der Antisemitismus her? Ist er eher aus einem rechtsextremen Kontext? Ist er aus der Mitte der Gesellschaft, was auch durchaus kommt? Ist es aus autoritär linken Strukturen oder ist es zum Beispiel aus einem religiösen Extremismus zu finden? Und das ist etwas, das müsste man dann natürlich noch mal anders ausdifferenzieren, wenn es um die Umsetzung der Positionierung oder der pädagogischen Bearbeitung von Fällen geht. Das kann so eine Positionierung natürlich nicht leisten, aber wir haben versucht, es zumindest ansatzweise zu differenzieren, damit man versteht, dass es nicht eine Antwort für alles gibt.
Gut, jetzt haben wir ein kluges Papier, das sehr umfassend ist und vieles abdeckt. Wir haben erfahren, wie das entstanden ist und für wen das gilt. Was passiert denn jetzt damit? Ist das jetzt da und steht im Internet und ihr freut euch darüber? Gibt es richtige Handlungen, die sich daraus entwickeln? Habt ihr vielleicht Projekte oder Ähnliches im Kopf, wie ihr diese Themen bearbeitet?
Ja, also die Themen werden ja schon auch bearbeitet. Also das ganze Thema Umgang, ja, mit antidemokratischen Haltungen und Handlungen ist ja ein Kerngeschäft quasi seit sehr vielen Jahren, auch von der deutschen Sportjugend mit all den Gutachten und Materialien, die wir entwickelt haben und eben ja auch in der Arbeit sozusagen im Rahmen Referentin Demokratieförderung im DOSB. Also da wird weitergearbeitet. Das ist, würde ich sagen, jetzt kein Startpunkt. Im Gegenteil, das ist quasi nochmal öffentliche Untermauerung unserer inhaltlichen Arbeit seit vielen Jahren. Aber natürlich an dem Papier und mit dem Papier werden wir weiterarbeiten. Die Kompetenzgruppe wird weiter bestehen. Also die hat sich nicht nur gegründet oder wurde gegründet, um diese Positionierung zu prüfen und zu überarbeiten, sondern allgemein auch als Kompetenzgruppe für das Thema also Sport und Demokratie in der Organisation zu agieren. Und da gibt es dann auch, und das sieht man auch in der Positionierung, das haben wir schon transparent gemacht, eine Aufgabe, die wir noch nicht fertig gemacht haben, wo wir es mit beginnen werden. Nämlich eine Art Handlungsmatrix nochmal für unsere eigene Organisation zu erstellen. Und was ist das? Das machen schon auch andere Organisationen, das haben wir uns abgeschaut von schlauen anderen Mitgliedsorganisationen. Und diese Handlungsmatrix ist eigentlich die Konkretisierung von Fällen. Also wenn das und das bei uns auftritt, wie kann man reagieren? Was gibt es für inhaltliche Verbindungen? Wo können wir uns drauf stützen? Was sind rechtliche Begebenheiten? Und an wen wendet man sich in der Organisation? Und diese Handlungsmatrix ist jetzt eine große Aufgabe. Da werden wir die nächsten Monate dran arbeiten. Und die ist halt eben auch Teil dieses Vielklangs, dieser Positionierung. Das werden wir danach nicht veröffentlichen. Das ist eine Handlungsmatrix für uns, aber es wird halt eben ein für uns wichtiges Papier sein, um auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Haus zu unterstützen, diese Positionierung dann auch mit Leben zu erfüllen, weil Positionierung darf halt ja eben oder sollte aus meiner Sicht nicht ein Ausstellungsstück sein, was man sich ins Fenster stellt, sondern es ist eigentlich ein Mittel von Organisationsentwicklung, also von einer gemeinsamen Entwicklung einer Haltung und auch von Umgang mit bestimmten Situationen. Und da haben wir auch, das kann ich auch schon transparent machen, zum Beispiel bei der Kommunikation, der Positionierung gemerkt, dass es auch Weiterbildungsbedarf bei KollegInnen gibt. Und das das wurde auch schon so benannt und auch da werden wir zum Beispiel dran arbeiten. Das heißt also, diese Positionierung hat auch schon Wirkung nochmal gezeigt innerhalb der eigenen Strukturen und hoffentlich wird es auch so bleiben. Also es soll ein Arbeitspapier für uns bleiben und es soll einen Orientierungsrahmen geben und ich befürchte, dass wir ihn noch sehr oft brauchen werden in der Zukunft.
Erleben wir ja was gesellschaftlich, dass genau an den unterstützenden Strukturen, beispielsweise Demokratie leben, Zusammenhalt durch Teilhabe, also Programme, die sich dezidiert mit Demokratiestärkung und Förderung beschäftigen, an denen gerüttelt wird. Die werden verändert, da werden neue Förderrichtlinien geschrieben. Das heißt, vielleicht muss man sich als Organisation selbst noch stärker in diesem Kontext einbringen, wenn die Gefahrenlage ausreichend beschrieben ist. Ist das auch ein Ziel dieser Positionierung, dass ihr euch strukturell noch stärker intern vernetzt, aber vielleicht auch insgesamt erweitert, verstärkt? Gibt es bald mehrere Referentinnen für Demokratieförderung?
Das würde ich jetzt glauben nicht, dass das passieren wird, weil ja man natürlich schauen muss, wie alles auch finanziert wird, gerade wenn öffentliche Mittel eventuell knapper werden. Aber was ich schon glaube, ist, dass es auch eine klare Haltung ist, dass das Thema weiter so intensiv bearbeitet wird. Und das ist ja nicht wenig. Also wir haben das in der Vergangenheit sehr stark im Fokus gehabt und das wird nicht weniger werden. Und da wird es auch wahrscheinlich nicht weniger werden, wenn bestimmte, ja, Programme entweder nicht mehr da sind oder zum Teil eben schlecht funktionieren, wie es im Moment der Fall ist. Und das ist, ich würde mal sagen, sehr bedauerlich, dass das so die Situation ist, dass diese Programme gerade jetzt so funktionieren, wie sie funktionieren, weil wir viel mehr Kraft bräuchten. Und das Gute ist aber, wir schaffen es, durch diesen Aufbau der Strukturen seit vielen Jahren diese Themen weiter stark zu halten. Das heißt also, da gibt es sozusagen zwei Herzen in meiner Brust, bei diesem Thema. Also es wird nicht weniger werden, im Gegenteil, wir haben ja gerade auch das Demokratie-Leben-Projekt rund um Ultranationalismen und Rechtsextremismen aus migrantischen Kontexten, also kroatischen und türkischen. Vor allen Dingen, da hätten wir gerne weitergemacht und uns auch noch andere Phänomene, Bereiche angeguckt. Aber auch wenn wir jetzt erstmal aufhören müssen, weil Demokratie-Leben-Innovationsprojekt beendet wird bis zum Ende des Jahres, gibt es doch da auch Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse, da müssen wir auch mit weiterarbeiten. Also auch das ist zum Beispiel ein Thema, was wir sicherlich weiter vorantreiben werden.
Jetzt ist eure Organisation ja in einem großen Traum auch unterwegs mit den Olympischen Spielen. Da frage ich dich jetzt nichts, weil das ja fies wäre, aber für mich ist dann doch eigentlich eine Linie klar. Wenn wir wissen, dass wir uns in unserem Land vielleicht wohin bewegen, wo wir weniger demokratisch werden. Wenn wir wissen, dass das vor 100 Jahren in etwa auch eine ähnliche Situation war. Und wenn wir dann uns die Olympischen Spiele nach Deutschland holen wollen, in der Gefahr schweben, dass dann vielleicht wirklich eine Regierung an der Macht ist, die es mit der Demokratie überhaupt nicht ernst nimmt, ist es dann nicht total sinnvoll, das ist keine Frage, sondern mein Appell ist, es muss eine Verknüpfung geben, dieser Stärke, die wir auch als Land haben, eben demokratisch zu agieren, eine starke Zivilgesellschaft zu haben, mit unserer Historie meistens oder zumindest in Teilen wirklich sehr gut umzugehen und daraus auch zu lernen, dass wir diese Stärke auch in unsere Olympiabewerbung mit berücksichtigen und diese Kraft, die sich dann daraus entwickeln kann, die ich auch sehe. Also Olympia ist ja wirklich ein Phänomen und ein hilfreiches Tool, in Anführungsstrichen, um Sport weiterzuentwickeln und auch Gesellschaft weiterzuentwickeln, das muss für mich verknüpft werden. Und das wäre fatal, wenn wir das nicht als Sport hinkriegen würden.
Ja, also ich habe gar kein Problem damit zu sagen, genau das ist mir auch wichtig, wenn ich über die Themen nachdenke und mit KollegInnen darüber spreche. Das ist auch eine Verantwortung. Also unsere Bewerbung ist eine Verantwortung, dass wir sozusagen das verknüpfen, aber dass wir auch sozusagen als Sport unser Bestes geben, dass es dann 2036, 40, 44, wenn es denn dann zu einem Zuschlag käme, auch die Strukturen weiter hätten, die wir jetzt haben. Also mindestens. Also es soll eben, also es muss dann 100 Jahre danach ein offenes Land sein. Und das ist unsere Verantwortung, die wir dann auch mittragen. Also absolut, ich sehe dadurch, durch unsere Überlegungen, uns zu bewerben und diese Prozesse jetzt anzustoßen, viel mehr noch den Kernsinn, dass wir genau hier uns sehr stark positionieren.
Sehr gut. Und
Ja.
dann kann man nämlich die Positionierung auch nutzen, um das einzufordern. Also eine Positionierung heißt ja auch, dass sich Verbandsspitzen positionieren und auch daran halten. Und vielleicht können wir als organisierter Sport, als Zivilgesellschaft auch ein Auge darauf haben.
Das ist
Ich
dann
will,
eure Aufgabe.
das ist unsere, ja, natürlich, das so funktioniert ja Demokratie, ist doch klar.
Ja,
Also
ja.
das können ja nicht davon ausgehen, dass ihr da oben in Anführungsstrichen alles so macht, wie wir uns das vorstellen, sondern natürlich muss das auch eingefordert und diskutiert werden. Das gehört ja zu einer funktionierenden Demokratie dazu. Lass uns doch
Unbedingt.
mal jetzt, wo wir so schon Richtung Hoffnungen und Ziele und Horizonte geguckt haben und den Ausblick in die Zukunft, wollen wir, also ich fände es schon noch mal spannend. Du hast schon ein paar Sachen benannt, die du dir erhoffst mit dieser Positionierung oder die ihr euch erhofft. Kannst du uns da noch mal mitnehmen? Was denkst du vielleicht persönlich, was ist in 2, 3, 4 Jahren anders, dadurch, dass diese Positionierung da ist?
Glaube, oder ich hoffe, dass die Positionierung uns in den nächsten Jahren, die schwer werden, also das ist nicht meine Hoffnung, aber das ist meine Befürchtung, dass die nächsten Jahre schwer werden, dass sie uns durch das schwere Fahrwasser leiten kann. Und wenn sie das kann, also wenn sie uns in den schwierigen Momenten der Orientierung und der großen Fragen, die wir uns stellen und der Unsicherheiten und schweren Debatten, die wir führen werden, wenn die Positionierung da weiter Orientierung geben kann, dann ist sie richtig stark gewesen. Und das werden wir dann sehen. Und das hoffe ich halt auch. Also ich hoffe, dass wir sie so formuliert haben, dass wir uns so positioniert haben. Also dieses Papier ist ja nicht nur formuliert und es ist ein Stück Papier, sondern das ist ja die Haltung, die wir jetzt gemeinsam beschlossen haben und dass diese Haltung eben auch wieder 6 Jahre tragfähig ist. So wie wir das jetzt seit 2020 auch hatten. Das ist meine große Hoffnung und nicht mehr und nicht weniger, glaube ich. Und ich würde gerne, Nico, dir auch noch eine Frage stellen, weil du hast ja so viele Jahre im organisierten Sport selber gearbeitet, bist ja auch selbst noch irgendwie mit mindestens 1,5 Füßen drin. Was würdest du an dieser Positionierung, also sozusagen, was hast du dir erhofft im Vorfeld, weil du wusstest ja, dass es das eine Überarbeitung gab? Und was hattest du jetzt für eine Erkenntnis und wo siehst du Chancen oder vielleicht auch Risiken? In der Zukunft. Also kannst ja auch einen kritischen Blick drauf werfen.
Ja, also erstmal würde ich das stützen, was du gesagt hast. Ich glaube, dass es ist wichtig, sich in Zeiten, in denen es noch, sagen wir mal, Friedenszeiten in Anführungsstrichen, wo wir uns noch verständigen können, einigen können, wo der Druck auch von außen auch da ist, aber eben nicht zerstörerisch ist, auf das einigen, wofür wir stehen und diese Positionierung formulieren. Das ist großartig, dass die jetzt da ist. Und es wird, glaube ich, tatsächlich diese Hoffnung, Handlungssicherheit zu geben, die wird sich erfüllen. Davon gehe ich aus und das habe ich ja auch quasi im eigenen Tun schon erlebt. Ich würde sagen, die Ableitung, die ihr trefft, die sich in Handlungen herauskristallisieren bei euch im Haus, da lege ich auch Hoffnung rein und da habe ich aber auch natürlich Achtungszeichen, weil darum wiederum der Druck an verschiedenen Stellen auch groß sein wird, zu schauen, sind das denn die Themen, die gerade aktuell sind? Sind das die Sachen, die aktuell bearbeitet werden müssen? Ich weiß, dass du da und die Kompetenzgruppe, dass ihr da rühren werdet. Aber am Ende kann das natürlich auch sein, wenn sich da etwas verändert, wenn Mehrheiten kippen, dass das Thema auch unter den Tisch fällt. Das ist so ein bisschen eine Befürchtung, die ich trage, die aber im Gegensatz zu den Hoffnungen, dass da viele Sachen raus entstehen, kleiner ist.
Okay. Ja, danke. Danke für deinen Blick.
Und genau. Und was ich auch noch, also ich will ja jetzt quasi das, was du gesagt hast, will ich nochmal mit einem Satz framen, den ich aus einem sportvereinlich Basketball mitgenommen habe, mit denen wir oh Gott, vor 8, 9 Jahren Leitbilder entwickelt haben. Die haben gesagt, deren Leitspruch war Walk the Talk. Also setze das um, worüber du sprichst. Und das finde ich Den fand ich einfach sehr, der passte sehr gut zu diesem Verein, aber der passt auch sehr gut auf diese Situation, weil es wird authentischer, es wird realer, wenn die Umsetzung auch auf dem Fuß folgt, wie man so schön sagen könnte.
Total. Unterschreibe ich.
Super. Cool. Vielen Dank, Nina, für diesen Einblick in dieses wichtige Papier. Ich glaube, das macht das für viele Menschen noch mal plastischer und nahbarer, was das so bedeutet. Wir werden natürlich alles, worüber wir gesprochen haben, gerade in den Shownotes verlinken. Und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
Ciao.